12:22. Das Gespräch am Wochenende im RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Sabina Mattei. Guten Tag. Die Deutschen zieht es aufs Land. Die Großstadt ist kein Sehnsuchtsort mehr, so der Befund einer neueren Studie, nicht in und auch nicht nach der Pandemie. Der neue Sehnsuchtsort ist das Dorf. Und wenn die Städter es doch nicht aufs Land schaffen, dann spielen sie ständig mit dem Gedanken, vielleicht nächstes Jahr rauszuziehen. Wie passt das zusammen mit der Stadt-Land-Polarisierung, die inzwischen wieder ausgemacht wird und die sich auch politisch niederschlägt? Wie stark sie sich niederschlägt, das hat gerade der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Lukas Haffert vermessen. Er ist zu Gast in dieser Ausgabe von 12:22. Guten Tag, Herr Dr. Haffert.
Guten Tag, ich freue mich.
Herr Dr. Haffert, Stadt-Land-Frust, das ist der Titel Ihres Buchs. Wer ist frustriert? Wen meinen Sie?
Ja, der Titel spielt darauf an, dass wir dieses Thema ja typischerweise diskutieren im Kontext der Wahlerfolge rechtspopulistischer oder extrem rechter Parteien in Deutschland, konkret am Beispiel der Wahlerfolge der AfD. Und das wird eben oft damit erklärt, dass in sogenannten abgehängten Regionen die Menschen frustriert seien und dass sich dieser Frust dann in einer Wahlentscheidung eben für die AfD niederschlage. Und in dem Buch untersuche ich einerseits, inwiefern diese Erzählung stimmt, inwiefern die zutrifft. Und zwar schaue ich auf Wahlergebnisse und da muss man sagen, die passt für Deutschland eigentlich nicht so wahnsinnig gut, sondern dieser Gegensatz, der zeigt sich viel stärker eigentlich bei den Wahlergebnissen der Grünen. Und andererseits schaue ich aber auch auf die Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf die Frage, wie viel Respekt sie in der Gesellschaft erfahren, ob ihre Region genug Aufmerksamkeit erhält, ob sich die Politik genug um diese Region kümmert. Und da gibt es tatsächlich einen wahrnehmbaren Frust in vielen ländlichen Regionen.
Sie sagen jetzt, der Frust zeige sich vor allem in den Wahlergebnissen der Grünen. Die gelten ja gemeinhin als Großstadtpartei. Können Sie das erläutern?
Da zeigt sich nicht der Frust, sondern da zeigt sich der Stadt-Land-Gegensatz. Was ich sagen wollte, war diese übliche Erzählung, Stadt-Land-Gegensatz ist etwas, was vom Land ausgeht, was sozusagen politisch forciert wird davon, dass sich die Wähler auf dem Land von den etablierten Parteien abwenden und eben der AfD zuwenden. Das ist eigentlich nur der kleinere Teil dieses Gegensatzes, sondern der größere Teil dieses Gegensatzes hat mit Frust dann relativ wenig zu tun, sondern das sind gewissermaßen die Gewinner verschiedener gesellschaftlicher Prozesse eben in den großen Städten, die zunehmend die Grünen wählen.
Nun sagen Sie, dass der Stadt-Land-Gegensatz doch ein bisschen pauschalisiert wäre.
Das ist tatsächlich natürlich eine Verkürzung in doppelter Weise. Erstens, weil es eben viele Menschen gibt, die in mittelgroßen Städten, am Stadtrand, in den Speckgürteln leben, wo eigentlich nicht so klar ist, wie man das jetzt einordnen soll. Und andererseits ist natürlich auch viele Menschen gibt, die in ihrer Biografie beide Orte erlebt haben. Ich glaube aber, es ist als Verkürzung insofern zulässig, weil ja Politik, politische Diskussion, auch politische Mobilisierung durch Parteien immer mit solchen Gegenüberstellungen arbeitet, vielleicht auch arbeiten muss. Und sehr viele Menschen erkennen sich trotzdem auch in dieser vereinfachenden Gegenüberstellung wieder. Also die sind auch selber bereit, sich dem Land oder der Stadt zuzuordnen. Und insofern denke ich, als so eine Vereinfachung, die hilft, uns nachzudenken über die Gesellschaft, zu strukturieren, was in der Politik passiert, ist das durchaus zulässig, ja.
Aber die Konflikthaftigkeit des Gegensatzes von Stadt und Land, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, die erlebt nur eine Seite, nämlich die ländliche.
In der Tat, genau, das ist das, wo wir eben diesen Frust finden, die Wahrnehmung, dass ländliche Interessen in der Politik zu wenig berücksichtigt werden, die Wahrnehmung, dass sich die Politik zu sehr um die Interessen der Städte kümmert, die Wahrnehmung, dass eben die Infrastruktur auf dem Land schlechter ist, dass auch wenig getan wird, um das zu ändern. Und insofern daraus speist sich dann natürlich auch eine Wahrnehmung davon, dass es Interessengegensätze und tatsächlich einen politischen Konflikt zwischen Stadt und Land gibt. Während man natürlich aus der Stadt viel entspannter auf diesen Gegensatz schauen kann, weil man eben von den Entwicklungen profitiert. Und insofern ist es auch sehr leicht, aus Perspektive von Städterinnen und Städtern zu formulieren, naja, Politik, die gut ist für die Städte, also sowas wie Ausbau von Universitäten, das ist eigentlich Politik, die für das gesamte Land vorteilhaft ist. Und insofern gibt es da gar keinen Gegensatz.
1222, der Gegensatz von Stadt und Land, ist Thema im Gespräch mit dem Politologen Lukas Haffert. Wenn ich den Begriff Stadt so wäge, dann fällt mir nicht nur Berlin ein oder Hamburg oder Düsseldorf. Dann fällt mir zum Beispiel auch Münster ein. Was ist Ihr Maß für, sagen wir mal, Urbanität bzw. Ländlichkeit? Ich erwähne das deswegen, weil Münster eine relativ kleine Stadt ist, aber eine Universität hat und eingebettet ist in dieses Münsterland, das ja davon wohl auch profitiert.
Typischerweise orientiert man sich ja einfach an Einwohnerzahlen und die verhüllen aber so ein bisschen, dass die Erfahrung, die Leute in verschiedenen Städten machen, sehr, sehr unterschiedlich sein können, auch wenn die gleiche Einwohnerzahl haben. Und die Präsenz einer Universität, die Sie ansprechen, ist dafür sicherlich einer der wichtigsten Gründe. Also es gibt Städte mit 250.000 Einwohnern, die sich extrem urban anfühlen. Münster hat ein paar mehr. Und auf der anderen Seite gibt es Städte wie Gelsenkirchen, die auch 250.000 Einwohner haben und sich viel weniger urban anfühlen. Und wenn man also nicht einfach an die Einwohnerzahl denkt, sondern tatsächlich an die Erfahrung, die die Menschen, die dort leben, jeden Tag machen, ist das eigentlich eine urbane Erfahrung. Ein ganz starker Indikator wäre sowas wie die Frage, braucht man dort eigentlich ein Auto oder braucht man es nicht? Dann ist die Einwohnerzahl vielleicht nicht der allerbeste Indikator. Und in meinem Buch versuche ich deshalb nochmal kleinräumiger hinzuschauen und Städte nicht einfach ganz als eine große Einheitssoße zu betrachten, sondern das auch in den Städten nochmal zu differenzieren, und zwar auf der Ebene der Postleitzahlen. Und da gibt es natürlich innerhalb der Städte eben auch ganz große Unterschiede, was so die Alltagserfahrung im eigenen Umfeld, im eigenen Viertel ist. Und um so ein bisschen zu erfassen, wie ganz viele Sachen, die wir als urban konnotieren würden, also eben braucht man ein Auto, aber auch gibt es da viele Bars, gibt es da viele Cafés, wie ist da die Ladenstruktur, sind das inhabergeführte Geschäfte, sind da Altbauten, wohnen die Leute zur Miete oder sind das mehr Einfamilienhäuser? All diese Dinge, die versuche ich so ein bisschen annäherungsweise zu erfassen, indem ich zähle, beziehungsweise die Künstlersozialkasse zählt das, wie viele Künstlerinnen und Künstler in diesen Postleitzahlgebieten leben, weil das sehr, sehr stark korreliert eben mit all diesen Indikatoren von Urbanität, die ich gerade genannt habe.
Jetzt haben Sie recht ausführlich Auskunft gegeben über urbanen Lebensstil, so dieses städtische Lebensgefühl auch. Was ist denn dann ländlicher Lebensstil? Das mehr von Autos und weniger von Kinos?
Also tatsächlich hat ja dieses Thema so ein bisschen immer die Gefahr, dass Menschen aus einer städtischen Perspektive da so Urteile fällen, die den ländlichen Lebensstil selber gar nicht kennen. Und ich glaube, das gilt ganz viel auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die darüber schreiben, die naturgemäß, das gilt jedenfalls für mich, ihre gesamte Biografie eben in Universitätsstädten verbracht haben. Insofern, ich zögere jetzt so ein bisschen, hier eine einfache Formel zu geben, die ich selber gar nicht erlebt habe. Was man sozusagen erfragen kann in Umfragen, da ist es tatsächlich so, dass also die Zustimmung dazu, dass es zum Beispiel für einen selbst wichtig ist, an Kulturangeboten teilnehmen zu können und so, auf dem Land viel niedriger ist als in der Stadt und dass umgekehrt Menschen, die auf dem Land leben, viel stärker sich mit Sachen wie Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit identifizieren. Und insofern kann man da vielleicht auch eine Vorstellung von einem etwas anderen Lebensstil hineinlesen, ja.
Hier in Berlin scheinen manche ja eine geradezu romantische Vorstellung vom Land entwickelt zu haben, die der Wirklichkeit der Bewohner, sagen wir mal, der brandenburgischen Weiten nicht unbedingt entspricht. Ist denn das Bild der Landbewohner von der Stadt realistischer?
Ja, das ist so. Und das hat auch was damit zu tun, dass es viel umfangreichere und detailliertere Erfahrungen städtischen Lebens unter Menschen gibt, die auf dem Land wohnen, als umgekehrt. Also viele Menschen, die auf dem Land wohnen, haben schon mal beruflich eine gewisse Zeit in Städten verbracht. Viele Menschen, die auf dem Land wohnen, arbeiten vielleicht auch in Städten, pendeln dahin. Und es ist ganz interessant. Also wenn man Menschen auf dem Land fragt, wie oft sie eigentlich mit Städtern zu tun haben, dann geben die an, dass das sehr viel häufiger der Fall ist als bei der umgekehrten Frage, wenn man Stadtbewohner fragt, wie oft sie eigentlich mit Menschen auf dem Land zu tun haben. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Indiz dafür, wie treffend oder weniger treffend jeweils die Wahrnehmungen sind.
Nun gibt es ja diesen Trend, Städter ziehen aufs Land. Geht damit auch so ein Export städtischer Lebensvorstellungen einher oder bleiben die unter sich, die Städter und die Lebensvorstellungen?
Also diesen Trend würde ich insgesamt erstmal nicht überbewerten. Also ich glaube, das hat jetzt durch die Pandemieerfahrung eine gewisse Konjunktur. Aber ob das von Dauer sein wird, ob sich das verstetigen wird, das ist nicht so klar. Und ich meine, wenn die Menschen im Wesentlichen deshalb aufs Land ziehen, weil sie sich die Miete in den Städten nicht mehr leisten können und nicht etwa deshalb, weil sie so einen positiven Grund verspüren, aufs Land zu ziehen, ich glaube, dann wird das auch sehr, sehr schnell wieder aufhören, wenn man eine Lösung für die Mietfrage in den Städten findet. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall die Gefahr, dass die Menschen, die schon immer auf dem Land leben, das eher als eine ungewollte Veränderung erleben, dass also die Städter, die da hinkommen, eine Veränderung auslösen, die vielleicht gar nicht erwünscht ist und insofern tatsächlich auch zu weiteren Konflikten vor Ort beiträgt und nicht zu einer harmonisierenden Vermischung.
12:22, diesmal mit dem Politikwissenschaftler Lukas Haffert. Wir sprechen über den Gegensatz von Stadt und Land. Sie diagnostizieren, wie gesagt, in Ihrem Buch eine Verschärfung des Stadt-Land-Gegensatzes. Woran machen Sie diesen Trend, diese Verschärfung genau fest?
Also am deutlichsten sieht man die, wenn man einfach Wahlergebnisse nebeneinander legt und sich schaut, wo finden eigentlich die Parteien ihre Wählerinnen und Wähler. Und dann hat eben schon 2017 es im Vergleich zu 2013 eine Tendenz gegeben, dass die Grünen insbesondere ihre Wählerinnen und Wähler noch verstärkt in den Städten finden, dass die AfD ihre Wählerinnen und Wähler verstärkt auf dem Land findet. Und das hat sich 2021 nochmal fortgesetzt. Also die Wählerschaft der Grünen ist nochmal städtischer geworden. Die Wählerschaft der AfD ist nochmal ländlicher geworden. Hinter diesen Wahlergebnissen stehen aber natürlich auch wachsende Unterschiede in den Einstellungen. Also zu Themen wie Einwanderung, zu Themen wie Gleichstellung von Minderheiten, europäische Integration. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, wo die Einstellungsunterschiede zwischen Menschen in der Stadt und Menschen auf dem Land zunehmen, vor allem bei jüngeren Leuten. Und das drückt sich dann in diesen zunehmenden Unterschieden im Wahlverhalten aus.
Mobilisieren die Parteien denn die Unterschiede in den Einstellungen bewusst oder werden Programme auch auf das Umfeld Stadt bzw. Land dann zugeschneidert?
Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Auf der politischen Rechten, also ganz explizit bei der AfD, aber durchaus auch bei der Union, gibt es ganz aktive Bemühungen, diesen Gegensatz zum Gegenstand der politischen Mobilisierung zu machen, also gezielt Wählerinnen und Wähler auf dem Land als Repräsentanten ländlicher Interessen anzusprechen, auch politisch einen Gegensatz zur Stadt herauszustreichen, zu inszenieren. Auf der anderen Seite hat man das sehr viel weniger. Also wenn man sich anschaut, wie die Grünen über diesen Gegensatz sprechen, dann versuchen die ja eigentlich, dem diese Schärfe zu nehmen und zu vermitteln, unsere Politik richtet sich gar nicht explizit an Städter, sondern die versucht, über die Städte hinauszugreifen. Aber eben, obwohl man das nach meiner Wahrnehmung 2021 eigentlich sehr aktiv so versucht hat, ist eben die Wählerschaft trotzdem noch städtischer geworden.
Außer den Wahlergebnissen, worin unterscheiden Stadt- und Landbewohner sich sonst noch vor allem?
Also die unterscheiden sich politisch eben zunächst mal in den Einstellungen zu bestimmten Fragen, die ich gerade kurz schon angerissen habe. Die unterscheiden sich auch in der Wahrnehmung davon, welche politischen Themen eigentlich dringlich sind. Also der Wahrnehmung davon, worum die Politik sich kümmern sollte. Also ein prototypisches Thema, wo natürlich Städterinnen und Städter sagen, das ist etwas, worum sich die Politik unbedingt kümmern muss, ist eben das Thema Mieten und Wohnen. Da würden jetzt Leute auf dem Land gar nicht sagen, nee, darum soll sich die Politik nicht kümmern. Die empfinden das nur nicht als besonders dringlich. Umgekehrt, ein Thema wie Benzinpreis ist natürlich ein Thema, das auf dem Land als sehr, sehr viel dringlicher empfunden wird, was eben was damit zu tun hat, dass dort viel mehr Menschen auf ein Auto angewiesen sind. Also die unterscheiden sich auch in der Wahrnehmung der Dringlichkeit von Problemen. Und dahinter stehen natürlich Unterschiede in der Lebensrealität, also Unterschiede einerseits in der Art von Arbeit, der die Menschen nachgehen, in welchen Branchen die beschäftigt sind, welche Ausbildung die haben und dann auch eben Unterschiede darin, wie sie eben ihr Leben führen, was sie für Alltagserfahrungen machen. Das sind sozusagen die tieferen Quellen dann dieser Unterschiede in den Einstellungen und im politischen Wahlverhalten.
Sind diese Unterschiede bzw. sind diese Lebensrealitäten dann auch identitätsstiftend?
Ja, das sehen wir tatsächlich zunehmend, dass insbesondere auf dem Land, aber durchaus auch in den Städten es eine Identifikation gibt mit anderen Städterinnen und Städtern bzw. anderen LandbewohnerInnen. Also, dass man sich sozusagen einer gemeinsamen Gruppe zugehörig fühlt, die gemeinsame Erfahrungen macht und die gemeinsame politische Interessen hat. Und das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, weil es ja ganz viele strukturelle Unterschiede in der Gesellschaft gibt, zwischen verschiedenen Gruppen, also eben zwischen Hochgebildeten und Niedriggebildeten, zwischen Menschen in Dienstleistungssektoren und Menschen in der Industrie und so weiter und so weiter. Und die Frage, welche dieser Unterschiede politisch eigentlich mit Bedeutung aufgeladen werden, hängt eben ganz stark an dieser Frage, identifiziere ich mich eigentlich damit? Und da gab es ganz lange natürlich in Deutschland schon immer eine Identifikation mit der eigenen Heimat, mit der eigenen Region. Aber da ist natürlich noch nicht klar, was jetzt jemand in einer Stadt, die er oder sie als seine Heimat empfindet, mit Menschen in einer anderen Stadt verbindet. Und da erleben wir, ich würde sagen, zunehmend ein Entstehen einer gemeinsamen städtischen Identität oder eben noch stärker einer gemeinsamen ländlichen Identität.
Sie haben die Vokabel Heimat genannt. Das ist ja ein Begriff, der in den letzten Jahren auch politisiert worden ist, einen gewissen Aufstieg dann erlebt hat. Denken wir an die Schaffung eines Heimatministeriums. Was genau das ist, wissen wir bis heute nicht, aber immerhin, diesen offiziellen Begriff gibt es auch weiterhin. Ist das ein Indiz auch für diesen, sagen wir mal, identitätsstiftenden Effekt?
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist eben ein Ausdruck davon, dass man versucht, das nicht der AfD zu überlassen. Also das ist die Idee, dass wenn man wahrnimmt, es gibt diese Art von Identifikation zunehmend in der Gesellschaft, dass dann auch die anderen Parteien das Gefühl haben, sie müssen da etwas anbieten und dürfen dieses Identifikationsangebot nicht alleine der AfD überlassen.
Nun ist dieser Konflikt Stadt-Land eher nicht neu. Wenn man so will, man kann das ja zurückverfolgen, zum Beispiel bis ins Mittelalter, Stadtluft macht frei. Warum bricht dieser Konflikt gerade jetzt wieder auf?
In der Tat, der hat auch früher im politischen System schon eine große Rolle gespielt und ist dann vielleicht in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg so etwas in den Hintergrund getreten, weil sich eigentlich die wirtschaftliche Situation und auch die Lebenserfahrung der Menschen auf dem Land und in den Städten zunehmend angenähert haben. Und das ging, sagen wir mal, so bis in die 80er Jahre. Also alle haben jetzt im Fernsehen das gleiche Programm geschaut. Alle waren mit dem Auto ähnlich mobil. Und seit den 80er Jahren entwickeln sich aber Stadt und Land wieder verstärkt auseinander. In ökonomischer Hinsicht was damit zu tun hat, dass eben in den Städten es zu einem sehr starken Prozess der Deindustrialisierung gekommen ist. Also die Fabriken in den Städten haben geschlossen und stattdessen ist das städtische Wirtschaftsmodell heute ganz, ganz stark auf universitätsnahe oder durch Menschen mit Uni-Abschlüssen ausgeübte Berufe ausgerichtet, also Kunst und Kultur, Forschung und Entwicklung, alle möglichen computerbezogenen Dienstleistungen und so weiter. Und dadurch hat sich also die Struktur der Wirtschaft in den Städten sehr, sehr stark verändert und ist mittlerweile ganz anders als die Struktur der Wirtschaft auf dem Land. Selbst wenn wir in Deutschland natürlich durchaus noch sehr, sehr wohlhabende Regionen auf dem Land haben, die noch sehr, sehr gut vom deutschen Industriemodell leben.
Was Sie beschreiben, ist die Verwandlung der Städte als Standorte der Wissensökonomie. Sind denn ländliche Regionen immer Verlierer dieser Wissensökonomie?
Jedenfalls in der Tendenz, ja. Also der wichtigste Anker so einer Entwicklung zu einer Wissensökonomie ist eben eine Universität. Und insofern profitieren natürlich durchaus auch noch die Regionen im unmittelbaren Umfeld von Universitätsstädten. Also Sie hatten vorhin Münster als ein Beispiel angesprochen. Und in der Tat gibt es natürlich durchaus einen ländlichen Raum um Münster herum, der daran noch partizipiert. Aber je weiter Sie weg sind von einer Universität, desto weniger haben Sie an dieser Transformation teil. Das funktioniert in Deutschland trotzdem in einer ganzen Reihe von Regionen noch sehr, sehr gut, weil es da eben noch alteingesessene Industrie gibt, die bisher sehr erfolgreich war. Stichwort Deutschland ist Exportweltmeister und so weiter. Aber das ist natürlich ein Modell, das zunehmend unter Druck gerät. Und wir sehen ja auch jetzt gerade in der Diskussion Energieimport und so, welche Schwierigkeiten dieses Modell bekommt. Und insofern wird es für diese Regionen auf jeden Fall schwierig, diesen Wohlstand zu halten.
Nun gilt ja die Digitalisierung als der große Gleichmacher. Gilt das nicht zwischen Stadt und Land? Sollte man doch eigentlich meinen.
Ja, in der Tat. Das ist in gewisser Weise die große Überraschung. Also als das Internet aufkam, hat man natürlich gedacht, warum soll man sich noch stauschlechte Luft und enge Wohnungen antun, wenn man die gleiche Arbeit wunderbar doch übers Internet machen kann. Und diese Erwartung, die gibt es im Grunde seit den 90er Jahren und zumindest bis zum Ausbruch der Pandemie ist aber eigentlich genau das Gegenteil passiert. Und man hat festgestellt, dass offenbar persönlicher Austausch für sowas wie Innovation immer noch ungeheuer wichtig ist oder vielleicht sogar wichtiger geworden ist. Also die spontane Begegnung, die unerwartete Kommunikation, wenn man das digital organisiert, fast immer eben einen Termin macht, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Und diese spontane Begegnung ist eben oft die Quelle neuer Ideen. Und deshalb ist im Grunde das Gegenteil von dem, was man erwartet hat, passiert. Bis 2019 haben die Firmen eben Büroräume zu sehr, sehr hohen Preisen in den Städten angemietet, sind die Menschen in wissensintensiven Besuchen in die Städte geströmt, um da zu arbeiten, obwohl es das Internet schon gab. Dann kam die Pandemie und da gibt es natürlich jetzt die Vorstellung, jetzt setzt sich doch das durch, womit wir immer gerechnet haben. Oder? Also alle arbeiten im Homeoffice, man trifft sich gar nicht, das ist alles digital. Und
stattdessen die große Depression.
Ich denke, natürlich ist da ein Stück weit was dran. Ich würde aber doch sagen, dass es, wenn es eben so einen großen Schock gibt, fast immer die Vorstellung gibt, jetzt ändert sich alles. Also jetzt ziehen alle aufs Land. Jetzt ändern sich alle Arbeitsstrukturen. Und wenn man dann mit 5 oder 10 Jahren Abstand nochmal drauf schaut, dann stellt man fest, so viel hat sich gar nicht geändert. Und da kommen wir jetzt ein bisschen in den Bereich der Spekulation, also wir wissen das noch nicht. Aber ich neige eigentlich zu der Auffassung, dass eben die Wichtigkeit des persönlichen Austausches, auch das Interesse der Menschen daran, die ja durchaus gerne in den Städten leben, die leben ja nicht nur in den Städten, weil da ihre Arbeit ist, sondern die leben ja auch in den Städten, weil sie das reichhaltige kulturelle Angebot, die vielen Konsummöglichkeiten, die Kontakte und so weiter so schätzen, dass aus all diesen Gründen auch weiterhin die Städte, die Zentren des Wirtschaftswachstums bleiben.
1222, der Gegensatz von Stadt und Land, ist Thema im Gespräch mit dem Politologen Lukas Haffert. Herr Dr. Haffert, wir zeichnen im ARD-Hauptstadtstudio dieses Gespräch auf, mitten im Berliner Regierungsviertel. Sie widmen gleich zwei Kapitel Ihrer Studie Berlin. Welche Rolle spielt die Hauptstadt im Gegensatz von Stadt und Land?
Ich denke, sie spielt zwei Rollen. Die eine Rolle spielt sie bei der Frage der politischen Mobilisierung. Also was tun eigentlich politische Akteure, um dieses Thema auf die Agenda zu setzen? Und zum anderen spielt sie eine Rolle bei der Repräsentation der Interessen von Stadt und Land und hat da einen gewissen eigenen Einfluss. Der erste Punkt bezieht sich auf die Frage, wie konstruiert man hier eigentlich einen Gegner? Oder? Also wir haben schon darüber gesprochen. Tendenziell bemühen sich vor allem rechte Parteien darum, dieses Thema in Wahlkämpfen, in Parlamentsdebatten und so weiter aktiv nach vorne zu bringen. Und das machen sie einerseits, indem sie eben an die geteilte Identität der Menschen auf dem Land appellieren, aber sie machen das auch ganz stark eben durch eine Abgrenzung zu einem Gegner. Und dieser Gegner sitzt in den Städten und diesen Gegner versucht man so konkret wie möglich fassbar zu machen. Etwas, wozu alle eine Meinung haben und hoffentlich, jedenfalls die eigenen Anhänger, eine negative Meinung. Und das ist nach meiner Wahrnehmung eben sehr, sehr häufig Berlin. Weil man mit Berlin eben ganz viele Sachen assoziieren kann, die hier kritisiert werden sollen, oder? Also Berlin, das steht eben einerseits für die politische Elite. Berlin, das steht aber auch ganz stark für sowas wie Einwanderung. Berlin, das steht eben für eine Modernität in Lebensstilfragen, die man oft ablehnt. Also das kann man sozusagen Veganismus mit assoziieren. Oder bei Frau Kramp-Karrenbauer eben die Toiletten für das dritte Geschlecht und so weiter. Bei Jens Spahn, dass alle nur noch Englisch reden. Also da wird eben eine ganze Melange von Sachen, die man kritisieren möchte, wo man sich von abgrenzen möchte, die wird sozusagen in diesem einen Symbol fassbar gemacht. Das ist auch keine deutsche Besonderheit, sondern das gibt es natürlich in Attacken auf Paris in Frankreich oder auf New York in den USA ganz ähnlich.
Das ist ja bei einem Politiker wie Jens Spahn, der selber eigentlich eher diesem urbanen Stadtgefühl oder ja, Lebensgefühl entspricht, eigentlich gar nicht glaubwürdig. Wie manifestiert sich das denn, sagen wir mal, bei der AfD, von der Sie ja gesagt haben, dass die wesentlich aggressiver bei dieser Kontrastierung vorgeht?
Das kann man eben zum Beispiel bei Alexander Gauland in der Rhetorik ganz genauso finden, oder? Also da wird eben eine vermeintliche globalisierte Elite beschrieben, die dann eben auch immer eine städtische Elite ist und die sozusagen in der Vorstellung, die da gezeichnet wird, irgendwie mit einem Bein in Berlin lebt und mit dem anderen Bein in Singapur. Und ich glaube, also die Gemeinsamkeit ist, es gibt ja auch diesen Failed State, Failed City Discourse, immer wenn in Berlin was schief geht, also jetzt wie bei den Abgeordnetenhauswahlen oder so. Die Gemeinsamkeit ist eben, dass man es schafft, ganz viele verschiedene Quellen von Unbehagen in einem Symbol zusammenzubinden. Und das versucht, glaube ich, Jens Spahn und das versucht aber die AfD ganz genauso.
Befürworter des Umzugs von Parlament und Regierung Anfang der 1990er Jahre argumentierten ja mit größerer Volksnähe, wenn diese Institutionen nach Berlin umziehen würden. Ist dieses Versprechen eingelöst worden?
Ja, das ist, erzählt, glaube ich, viel über die Perspektivengebundenheit zu dem Zeitpunkt, zu dem man spricht und dass man eben immer das erkennt, was einem gerade problematisch erscheint. Und das ist natürlich auch irgendwie sehr nachvollziehbar, dass aus der Perspektive Bonn es ein starkes Bedürfnis danach gab. Sagen Bonn als Raumschiff losgelöst vom reiner politischer Betrieb, losgelöst vom Rest des Landes, dass man irgendwie dachte, das wird besser, wenn man sich eben in eine größere Stadt, in der die Probleme offen zutage legen, begibt. Heute haben wir natürlich einen noch viel schärferen Diskurs, der sagt, dass es eben diese Berliner Blase gibt, wo eben Journalisten, Politikerinnen und Politiker, Lobbyisten, alle ganz dicht aufeinander hocken und auch wenig mit den vermeintlich realen Problemen des Landes zu tun haben. Insofern, also wenn man diesem Diskurs glaubt, dann hat das nicht funktioniert. Und tatsächlich gibt es ja, wenn man Umfragen macht zur Wahrnehmung von Repräsentation, wie gut fühlen sich die Leute eben in der Politik wahrgenommen, da nimmt die natürlich ab. Die nimmt aus einer ganzen Reihe von Gründen ab, die wahrgenommene Repräsentation. Das hat nicht alleine mit dem Umzug nach Berlin zu tun. Aber es ist schon interessant, dass eben diese Form des Frusts auf dem Land sehr viel ausgeprägter ist. Dass also Menschen auf dem Land jedenfalls nicht das Gefühl haben, durch den Umzug der Hauptstadt nach Berlin sei ihre Repräsentation in irgendeiner Weise besser geworden, sondern die haben eben den Eindruck, die Politik kümmert sich ganz maßgeblich um die Interessen von Großstädterinnen und Großstädtern.
Ist das denn berechtigt, dieser Vorwurf? Also das müsste man doch eigentlich ablesen können an Gesetzesvorhaben, an der Zahl, am Charakter.
Genau, also das ist empirisch versucht man eben hier oft zu schauen auf sowas wie das Abstimmungsverhalten von Abgeordneten oder was die in ihren Parlamentsreden so sagen, also welche Regionen werden wie oft im Bundestag erwähnt zum Beispiel. Und da sieht man schon, dass Regionen, die besonders viele Abgeordnete haben, auch besonders häufig erwähnt werden. Und jetzt ist die Frage, welche Regionen haben besonders viele Abgeordnete? Na, das sind in der Tendenz tatsächlich eher städtische Regionen. Ich sage in der Tendenz, weil wir natürlich mit unserem Wahlrecht eigentlich einen sehr, sehr starken Mechanismus haben, der sicherstellen soll, dass jede Region ungefähr gleich gut repräsentiert wird. Also jeder Wahlkreis hat ja einen Direktabgeordneten. Aber viele Wahlkreise haben eben genau einen Direktabgeordneten. Und das war's. Während insbesondere großstädtische Wahlkreise dann oft eben noch 2, 3, 4 weitere Abgeordnete, die über die Liste einziehen, haben. Und das führt tatsächlich dazu, dass zum Beispiel man in Parlamentsreden, in parlamentarischen Anfragen der Abgeordneten und so sehen kann, dass es städtische Interessen, sagen wir, leichter haben, im Bundestag auf die Agenda zu kommen.
Liegt darin denn eine Gefahr?
Ja, also hier ist ja so ein bisschen die Frage, was haben wir überhaupt für eine Vorstellung davon, wen repräsentieren eigentlich unsere Abgeordneten? Und ganz viele Leute würden ja sagen, naja, die repräsentieren immer das gesamte Volk. Und insofern sind so diese Debatten über, was haben die Abgeordneten für einen Ausbildungshintergrund, sind das Männer oder Frauen und eben auch, wo kommen die her, ist nicht so wichtig. Aber die Politikwissenschaft hat eben in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, sehr, sehr viele Indizien dafür gesammelt, dass das eben für die konkrete Repräsentation doch eine wichtige Rolle spielt, dass sich eben Frauen anders verhalten als Männer, dass sich Menschen aus der Arbeiterschaft anders verhalten als Menschen, die studiert haben und dass eben Menschen, deren Wahlkreis in einer großen Stadt ist, die vielleicht auch selber in einer großen Stadt aufgewachsen sind oder da studiert haben, dass die sich eben anders verhalten als Abgeordnete mit einer ländlichen Biografie und einem ländlichen Wahlkreis. Und insofern ja diese verschiedenen Repräsentationslücken dazu beitragen, dass insgesamt auch das Vertrauen in das politische System unter Druck gerät. Insofern liegt darin auch eine Gefahr, ja.
12:22, diesmal mit dem Politikwissenschaftler Lukas Haffert. Wir sprechen über den Gegensatz von Stadt und Land. Wie könnte denn dieser Frust, der aus dem Stadt-Land-Gegensatz entstanden ist, gemildert werden? Also einfach mehr Bauern in den Bundestag oder wie?
Ja, mir scheint es da ja so zwei Strategien zu geben, oder? Also die eine Strategie ist die Hoffnung, dass man diesen Gegensatz als solchen wieder reduziert bekommt. Also man baut mehr Zugverbindungen in den ländlichen Raum, man siedelt mehr Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum an und so weiter. Und dann reduziert sich der Gegensatz als solcher. Das halte ich für also politisch durchaus richtig, dass man das versucht. Ich glaube aber, die Erfolgsaussichten sind nicht so wahnsinnig groß, weil man eben es mit strukturellen Prozessen, wir haben über die Wissensökonomie gesprochen, zu tun hat, die sich nur ganz schwer aufhalten oder gar umkehren lassen. Und insofern wäre tatsächlich vielleicht eine erfolgsversprechendere Strategie, darüber nachzudenken, wie man es schafft, diese Gegensätze zu akzeptieren und dann eben vernünftig zu repräsentieren. Und das muss vielleicht nicht heißen, mehr Bauern in den Bundestag, aber das muss zum Beispiel heißen, dass sich eben die Parteien darum bemühen könnten, stärker Kandidatinnen und Kandidaten zu rekrutieren, die tatsächlich auch eine Repräsentation der jeweilig anderen Seite sagen, glaubwürdig machen können. Also das würde eben heißen, dass die Grünen sich darum bemühen, stärker auch Abgeordnete nach vorne zu stellen, die eben aus dem ländlichen Raum kommen, die eine ländliche Biografie haben. Dass umgekehrt, sagen wir mal, zumindest die CDU sich darum bemüht, auch stärker städtische Interessen zu repräsentieren. Vielleicht nicht damit mobilisiert, immer auf Berlin herumzuhacken. Also zu akzeptieren, dass es diese Gegensätze gibt, aber die zu repräsentieren und dann in Kompromisse zu überführen.
Vielen Dank, Herr Dr. Haffert.
Vielen Dank.
Der Gegensatz zwischen Stadt und Land und seine Folgen, darum ging es diesmal bei 1222 im Gespräch mit dem Ökonomen und Politikwissenschaftler Lukas Haffert. Das Gespräch mit Lukas Haffert finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Sein Buch Stadt, Land, Frust, eine politische Vermessung ist bei CH Beck erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
1222, das Gespräch am Wochenende. Sonnabends um 12.22 Uhr im RBB 24 Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter rbb24inforadio.de.